Du bist das Höchste von meinem Leben, du bist das Beste, was ich habe. Wer kann mir bieten, was mir Jesus bieten kann? Leider sind die vielen Viertigen jetzt wieder für eine Weile hinter uns. Könnt ihr euch erinnern? Karfreitag, freier Tag. Ostermäntig, freier Tag. Himmelfahrt, freier Tag. Pfingstmäntig, freier Tag. Jetzt geht es wieder eine Weile. Ja. Und habt ihr es auch gelesen? Im Maiheft, zweite, dritte Seite, rettet Auffahrt. Rettet Himmelfahrt. Ich habe zum ersten Mal, seit ich mich in die längere Vergangenheit kann erinnern, Himmelfahrt, Auffahrtsfest nicht im Gottesdienst gefeiert. Wir haben keinen Gottesdienst da gehabt. Und Jürg Buchegger schreibt, ausgerechnet in dem Jahr, rettet Auffahrt. Ich habe es in der Familie von meiner Frau verbracht. Wir haben Verwandte getroffen. Was ist denn aus diesen Viertigen geworden, wo wir offiziell feiern können, da in unserem Land? Ich möchte euch heute auf einen Weg mitnehmen, wo sich zwischen diesen Viertigen abgespielt hat, die Jünger von Jesus. Darum erinnern wir uns ja da. Darum hat es überhaupt die Viertig gegeben. Also was ist nach der Kreuzigung passiert? Was ist denn alles gelaufen? Wir können das wunderbar nachlesen, zum Beispiel im Lukas Kapitel 24. Da war ja die Kreuzigung, die einen totalen Schock ausgelöst hat bei den Jüngern. Und dann sind die verwirrenden Nachrichten gekommen von der Auferstehung. Die Frauen am Grab, die zwei Engel oder die zwei Männer, die da gesagt haben, er sei auferstanden. Der Lukas schreibt uns vom Auferstehungsmorgen, nicht nur er, auch die anderen Jünger oder die anderen Evangelisten. Und dann schreibt er auch von den Emmaus-Jüngern, die unterwegs sind, und dann Jesus, der dazugekommen ist, mit ihnen gelaufen ist, sie haben ihn nicht gekannt. Und plötzlich, als sie miteinander das Brot gebrochen haben, sind ihnen die Augen aufgegangen. Sie sind wieder zurückgerannt auf Jerusalem und haben gesagt, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Und dann lesen wir weiter im Lukas Kapitel 24, Vers 36. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht, meine Hände, meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an, seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Als ich die Texte gelesen habe, hat mich vor allem eine Frage beschäftigt. Was braucht es eigentlich, dass wir glauben können? Es ist unbegreiflich, wenn wir das heute nachvollziehen versuchen, was die Jünger dort erlebt haben, dass die Jünger es so lang gebraucht haben, bis sie es endlich gecheckt haben, Jesus ist auferstanden. In dem Augenblick, wo Jesus in ihre Mitte getreten ist, das erste Mal, wo alle Jünger, fast alle, beieinander sind, da sind ja schon sehr viele Sachen passiert. Also nochmal kurz, was ist passiert am Ostermorgen? Die Frauen haben Jesus den Leichnam salben. Sie kommen das Grab. Das Grab ist offen, das Grab ist leer. Und zwei Männer, zwei Engel sagen, er ist auferstanden. Er ist nicht da. Sie rennen zurück zu den Jüngern, erzählen. Die meisten Jünger bleiben einfach wie angewurzelt hocken. Aber der Petrus und Johannes, die machen ein Wettrennen ans Grab. Johannes war übrigens schneller. Und was sehen sie? Das leere Grab. Sie schauen das an. Sie laufen wieder zurück. Maria ist immer noch am Grab. Und dann plötzlich sehen sie den Gärtner und fragen ihn, wo hast du ihn hingelegt? Und dann sagt der Gärtner, Maria. Und in dem Augenblick merkt sie, da ist ja Jesus. Auch sie geht natürlich zurück. Und dann kommen noch die Emmaus-Jünger, die die Begegnung hatten. Da ist alles vorausgegangen. All die Nachrichten haben die die Jünger von Augenzeugen gehört, aber das hat nicht gelangt. Sie bleiben hinter verschlossenen Türen. Sie haben Angst, sie wissen nicht, dass er recht weit weiter soll passieren. Sie diskutieren miteinander, was denn passiert ist. Und in dem Augenblick offenbart sich Jesus. Ich möchte es nochmal lesen. Lukas 24, Vers 36. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht, meine Hände, meine Füße, ich bin selber, fasst mich an. Seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Jetzt, wo Jesus so richtig lebendig vor ihnen steht, verschlägt ihnen die Sprache. Sie sind schockiert, sie wissen nicht, was sie denken sollen, was sie glauben sollen, was sie fühlen sollen. Sie bleiben einfach mit offenem Maul hocken und stehen und fragen sich: Träumen wir? Kann denn das möglich sein? Jesus begleitet sie in dem Schock ganz menschlich und natürlich. Zuerst einmal: Schaut doch, fasst mich an. Ihr könnt mich berühren. Ich bin aus Fleisch und Knochen. Und dann, ich kann sogar essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind zu Augenblick nicht unbekannt Momente im Leben, wo mein Glaube ansteht. Am stärksten erleben wir die Frage, wenn jemand, den wir sehr, sehr gern haben, stirbt. Von uns geht. Für immer. Aus unserer Mitte gerissen wird durch einen Unfall, durch schwere Krankheit oder im Alter. Der Paulus redet ja auch über die Frage: Wie ist denn da, wenn wir gestorben sind? Nach der Ufer, die Auferstehung. Welchen Körper werden wir haben? Wenn wir am Grab stehen und in vielen Fällen nur noch einen schönen Behälter sehen, Asche vor uns, dann fragt man sich manchmal: Wie geht es jetzt weiter? Zur Zeit von Jesus ist der Leichnam in ein Grab hineingelegt worden, und wenn der Körper zerfallen war, hat man die Knochen genommen und hat sie in einen kleinen Steinbehälter hineingelegt und an einer separaten Stelle in der Grabkammer aufbewahrt. Es war wieder Platz für einen neuen Leichnam im Grab. Wie es in der Bibel steht, hat Gott uns aus Erde geformt. Und darum sagen wir am Schluss vom Leben: Erde zu Erde, Staub zu Staub. Unser Körper, so schreibt der Paulus, ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Und aus dem Samenkorn entsteht etwas Neues, im Bild gesprochen. Frucht, entsprechendem Samen. Und da ist jetzt unser Glaube gefordert: Jesus ist richtig gestorben. Jesus ist richtig tot gewesen. Wir werden alle auch mal sterben. Wir werden wirklich einmal tot sein. Der Körper, nichts auf dieser Welt ist so schwer zum Ertragen und zum Erleiden wie die Tatsache. Ich habe noch nicht lange bin ich am Grab gestanden von meinem letzten Onkel. Da war die Urne vor einem geöffneten Grab. Der Pfarrer, der dahinter gestanden ist und zu uns geredet hat. Und dann hat der Pfarrer plötzlich das Kreuz, wo immer dort steht, das Holzkreuz, hat er aus der Erde rausgezogen und hat es angehebt. Und hat gesagt: Sind wir uns bewusst? Da steht jetzt der Name Christian Leopold drauf. Er ist gestorben. Da wird unser Name einmal draufstehen. Wir werden alle mal da sein. Und dann? Was ist denn entscheidend? Sind wir uns bewusst, das Kreuz, seht ihr das? Das sind die beiden Arme, die von Jesus an dem Kreuz genagelt sind. Er ist für uns gestorben, er ist unser Erlöser geworden. Und er streckt uns die eine Hand entgegen und sagt, nimm sie, vertrau mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Vertrau mir dein Leben an, folg mir. Und die andere Hand, die ist beim Vater, wo Jesus heute ist. Und da ist die Verbindung, die hebt im Augenblick, wenn wir alle da werden sein. Ich habe nachher einen Pfarrer geschrieben oder telefoniert und gesagt, gib mir doch deine Liturgie. Und dann sagt er, ich habe die gar nicht. Die Gedanken vom Kreuz sind mir während der Beerdigung gekommen. Jesus lebt. Und interessant ist, dass Jesus äußerlich nicht genau der gleiche war wie vor seinem Tod. Die Jünger haben ihn nicht sofort erkannt. Er wird als Mensch erkannt, aber nicht als der, wo er war, 30 Jahre lang. Der neue Leib von Jesus ist offenbar fähig, durch verschlossene Wände und Türen zu gehen. Der auferstandene Leib von Jesus ist anders als der, wo die Jünger noch kennt haben. Und doch ist er verbunden, eben wie Samenkorn, wo in die Erde gelegt wird und der neue Mensch, der aufersteht, daraus wächst, Frucht oder Blume. Was die Jünger in dem Augenblick erleben, und darum ist es für sie fast unmöglich, daran zu glauben, ist die Offenbarung von der himmlischen Welt durch den Auferstandenen in ihrer irdischen Wirklichkeit drin. Jesus führt ihnen eine Dimension vor Augen, die sie noch nicht kennen, die sie noch nicht fassen können. Ihrem Verstand ist nicht darauf vorbereitet, aber das Herz, ihren Geist ist dafür empfänglich. Demos Jünger sind ja mit Jesus gelaufen und haben nicht gecheckt, dass er es ist. Und dann plötzlich, wo er mit ihnen das Brot gebrochen hat, haben sie nachher gesagt, brannte nicht unser Herz? Als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schrift öffnete. Der Atheist, der Richard Dawkins, schrieb in seinem Buch «Der Gotteswahn über die eigene Grenze von unserer Vorstellungskraft». Er schrieb, unser Gehirn ist nicht dazu ausgerüstet, sich vorzustellen, es würde wie ein Neutrino eine Wand durchdringen. Genau da, was Jesus gemacht hat, durch verschlossene Türen gegangen. Und dazu die riesigen Zwischenräume nutzen, aus denen die Wand in Wirklichkeit besteht. Dawkins schrieb weiter, ebenso kommt unsere Verständnisfähigkeit nicht mit Vorgängen zurecht, die sich abspielen, wenn Dinge sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Auch wieder da, wo Jesus gelebt hat. Er ist da gewesen und plötzlich nicht mehr da. Und plötzlich wieder da, an einem ganz anderen Ort. Jesus bewegt sich unsichtbar von einem Ort zum anderen. Die Jünger haben es nicht können fassen. Jesus lebt, im Bild gesprochen, mit seinem neuen, auferstandenen Körper in zwei Welten. Und da sprengt die Vorstellungskraft der Jünger. Sie haben schlicht und einfach nicht können glauben. Was braucht es, dass wir glauben können? Lukas 24, 41. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß es vor ihnen. Wir hatten noch nicht lange Alpha-Life-Kurs gehabt. Wisst ihr, was Geheimnis ist vom Alpha-Life-Glaubenskurs? Das Abendessen. Das ist Geheimnis. Weil wenn es darum geht, schwierige Sachen miteinander zu bearbeiten, schwierige Sachen zu wälzen, dann ist es einfach gut, wenn man zusammensitzen kann und miteinander essen kann. Es lässt sich leichter reden. Und da macht er Jesus. Jesus hockt an und nimmt sich Zeit. Man könnte auch sagen, Jesus nimmt sich Zeit, Zeit für seine Jünger, dass ihre Seele nachkommen kann. Und wenn der Hunger gestillt ist, lässt sich viel entspannter reden miteinander. Und dann lesen wir im Vers 44, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Dass man glauben könnte, wie es Jesus meint, brauchen wir jemanden, der uns das Wort, die Bibel, ausleiht, verständlich macht. Dass wir die unsichtbare Wirklichkeit, die uns umgibt, können lernen wahrnehmen. Wir können die Welt nicht sehen mit unseren Augen, aber wir können sie lernen sehen mit unserem Herz, wenn wir uns dafür öffnen. Der Zugang zu den unsichtbaren Schätzen, zu dieser unsichtbaren Welt von Gottes Wort und Reich, ist nur möglich durch sein Wort. Es gibt natürlich viele Informationen über die okkulte, übersinnliche Welt. Aber die einzige Information, die wirklich verhebt und uns nicht in die Irre führt, ist Gottes Wort. Der Glaube an Jesus, der Glaube an den Auferstandenen, fängt mit den Propheten im Alten Testament an. Jesus hat unzählige Mal immer wieder mit seinen Jüngern geredet, vorbereitend auf Kreuzigungen und Auferstehung. Da steht ja schon alles in den Propheten, der Mose hat geredet, in den Psalmen ist darüber geredet worden. Jesus verankert den Glauben der Jünger im Wort. Und darum hat Matthäus ein ganzes Evangelium geschrieben, wo er immer wieder das Gleiche sagt, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Denn so steht es geschrieben. Das Neue Testament ist es noch nicht gegeben, aber das Alte. Jesus verankert den Glauben von seinen Jüngern in der Schrift. Und da muss auch unser Glaube verankert sein, sonst hebt er nicht. Die Schrift ist von Gott eingegeben und eingehaucht durch Gottes Geist. Darum ist Gottes Wort nicht nur Buchstaben. Es ist Geist und es ist Leben, hat schon der Mose gesagt. Und Jesus hat das wieder aufgegriffen. Und er hat gesagt im Johannes 6, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Also wir als Menschen können es nicht verstehen. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und Johannes schreibt von dem Moment, wo Jesus wieder, eben als der Auferstandene dort war und ihnen wieder erklärt hat, um was eigentlich geht, da schreibt der Johannes, als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und jetzt nimmt sie Jesus definitiv in die Welt vom Glauben. Als sein Vater, in die unsichtbare Welt vom Reich Gottes, in die noch nicht sichtbare Welt vom Sieg, wo Gott errungen hat am Kreuz. Sieg über die Hölle, über den Tod, über den Teufel, über die Macht der Finsternis, Sieg über die Sünde. Es heisst im Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird, auferstehen wird von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Wir sollen eintreten in die Welt, wo an einem Atheist wie einem Richard Dawkins verschlossen ist. Wir sollen der Welt die Botschaft bekannt machen, wo die Jünger fast nicht glauben können. Wie können wir den Auftrag von den Jüngern von Jesus übernehmen und Menschen auch wieder zu Jüngern von Jesus machen. Es ist klar, darum feiern wir Pfingsten. Wir können es nur, wenn uns Gott Kraft vom Heiligen Geist schenkt. Darauf sagt Jesus, sollen sie warten bis am Pfingsten, um mit der Kraft aus der Höhe erfüllt zu werden. 40 Tage nach der Kreuzigung war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Über was hat er geredet? Über den Plan von Gott. Bis zu dem Tag, wo er in den Himmel aufgenommen worden ist. Und am 40. Tag, vieles geht ja 40 Tage oder 40 Jahre in der Bibel, sagt er zwei entscheidende Sachen. Johannes hat den Augenblick, wo Jesus kurz vor dem Gehen war, in einem Satz zusammengefasst, wo unglaublich ist. Er hat gesagt, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Und jetzt kommt es, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zwei Tatsachen, die die Jünger nochmal erschüttern. Am Ende, kurz bevor er die Erde definitiv verlässt, da ist die eine Tatsache. Jetzt geht Jesus wirklich, und zwar nicht nur für 3 Tage, sondern für eine Zeit, wo wir nicht wissen, wie lange. Da ist einmal eine Erschütterung, jetzt geht er schon wieder. Aber dann lässt er einen Auftrag zurück, den die Jünger nochmal erschüttert. Ihr übernehmt meine Stell. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr seid meine Züge. Ihr seid nicht in erster Linie Kirchenmitglieder von einer FEG, von einer katholischen Kirche, von einer evangelischen Kirche. Das ist auch wichtig. Aber in erster Linie seid ihr meine Züge. Für das stelle ich euch das Beste zur Verfügung, was ich habe. Ich öffne den Himmel, ich sende euch meinen Geist. Der Geist wird euch alles anvertrauen, was der Vater mir anvertraut hat. Ihr müsst keine Angst haben. Ich erinnere euch daran. Ich habe kürzlich das Johannes-Evangelium wieder neu gelesen. Und an gewissen Stellen habe ich einfach gestaunt, wie der Johannes die Fähigkeit hatte, die Worte von Jesus so genau zu zitieren. Die unglaublichen Kapitel 15 bis 17, die haben so eine Tiefe, überhaupt das ganze Johannes-Evangelium. Wie ist das möglich gewesen? 60 Jahre nachdem Jesus die Erde verloren hat, hat Johannes das Evangelium ungefähr dann geschrieben. Das ist nur möglich gewesen, weil ihn der Heilige Geist inspiriert hat, erinnert hat an all die Worte. Wie sollen wir der Welt Botschaft bekannt machen, wo die Jünger so schwer glauben? Jesus sagt, der Geist Gottes. Der Zugang zu Gottes Wort, zu Gott für die unsichtbare Welt ist nur über Gottes Wort und sein Geist möglich. Alles andere sind Spekulationen. Ihr seid meine Züge. Ich gehe zum Vater. Und beim Vater werde ich in allernächster Nähe für euch einstehen. Am Vater im Himmel. Eure Anliegen ins Ohr flüstern und dafür sorgen, dass der Himmel offen bleibt. Und über den Kanal vom Heiligen Geist euch zukommt. Mit anderen Worten, ich öffne den Himmel für euch, ich schließe die Schatzkammer vom Reich Gottes für euch auf. Alle Verheißungen, die in der Bibel stehen, sind erfüllt. Der Paulus sagt, Ja und Amen in ihm, in Christus. Rettet Auffahrt, hat der Jürg Buchegger gemeint. Auffahrt ist der Auftakt von Gott, ein neuer Akt in seiner Geschichte. Jetzt lebt nicht mehr Jesus auf dieser Welt als einziger Sohn Gottes, wo die Nachricht auf die eindrückliche Art und Weise weitergeht, wo gelebt hat, wo Wunder getan hat. Jetzt sind Millionen von Christen auf dieser Welt, die seinen Auftrag übernommen haben und die Botschaft austragen, bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Und Jesus sorgt in Gottes unmittelbarer Nähe dafür, dass der Himmel offen bleibt, dass die Quelle nicht abreißt, aus der Ewigkeit uns mit Lebenswasser versorgt, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Goldach. Oder dort, wo wir eben wohnen. Dort, wo wir arbeiten. Dort, wo wir sind. Zu was fordert uns Himmelfahrt auf? Es ist ein strategisch entscheidender Augenblick für die Kirche. Jesus sagt, wartet. Wartet auf Kraft. Ohne die Kraft läuft nichts. Und fanget an, mit dieser Kraft über das reden, was ich euch gesagt habe. Über das reden, was ihr mit mir erlebt habt. Taucht ein in die neue Welt vom auferstandenen Jesus. Dann hat Jesus Abschied genommen. Wir lesen im Vers 50, Kapitel 24. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Jesus ist nicht in den Himmel, in den Weltraum gefahren. In den Himmel. Im Englischen gibt es zwei Worte dafür. Sky, da ist der Weltraum gemeint. Und Heaven, da ist die unsichtbare Welt, auch die unsichtbare Welt von Gott gemeint. Die Welt, wo er an einem Atheist wie der Richard Dawkins verschlossen bleibt. Eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg, schreibt der Lukas in der Apostelgeschichte. Und was haben denn die Jünger gemacht? Vers 52 ist entdeckt, sie aber beteten ihn an. Jetzt ist der Durchbruch passiert. Jetzt haben sie es gecheckt. Sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude, waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Sie haben sich im Gebet und Lobpreis mit dieser himmlischen Welt verbunden, mit dieser unsichtbaren Welt, wo wir uns heute in jedem Gottesdienst, schon in jedem Moment, wo wir Gott suchen, verbinden. Und sie haben sich verbunden, bis sie die Kraft empfangen haben. Machen wir das auch. Beten wir immer wieder neu um die Erwartung, dass uns Gott mit seinem Geist erfüllt. Da müssen nicht spezielle Gefühle sein. Gott hat die Kraft verheißen. Und am besten, wenn wir betet haben, warten wir nicht auf irgendwelche grossen Erlebnisse, sondern gehen wir im Namen von Jesus und tun da, wo wir innerlich merken, da ist jetzt dran. Haben wir keine Angst, das Vertrauen, dass Gott uns in den entscheidenden Augenblicken erinnern wird an die Worte, die wir werden brauchen. Und dass er uns führen wird auf dem Weg. Er hat es versprochen. Es ist seine Verheißung. Und wenn er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dann ist das nicht einfach ein billiges Wort. Es ist der grundlegende Auftrag, wo Jesus seinen Jüngern, den Christen auf der ganzen Welt, anvertraut hat. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Rettet Auffahrt heisst eigentlich nichts anderes als vergesset Botschaft nicht von diesen Viertigen, die wir haben. Tönt sie immer wieder verinnerlichen. Und redet auch darüber, in dieser Gesellschaft, wo wir immer noch die Viertig haben. Erinnert auch die Menschen daran, was ist da überhaupt passiert? Eigentlich war es die Stabübergabe. 14 Tage haben wir ja auch Stabübergabe. Ich gebe den Stab an Lukas weiter. Aber diese Stabübergabe war viel, viel wichtiger. Jesus nimmt seinen Stab, den er vom Vater hat, und gibt ihn uns. Er gibt ihn jedem von uns. Und sagt jetzt, gang mit meinem Stab. Gang mit meiner Berufung. Gang mit meiner Kraft. Und ich bin so froh, dass steht, so sende ich euch. Es sind nicht alle Evangelisten, es sind nicht alle Missionare, es gehen nicht alle in gefährliche Länder wie Rebekka. Die meisten bleiben da. Aber wir haben ein riesiges Feld, unsere ganze Umgebung, wo nach der Liebe von Gott sich sehnt, wo Freundinnen und Freunde brauchen auf dieser Welt. Und da sind wir gefragt. Opfert ist eigentlich die Sternstunde vom Erwachsenwerden. Die Jünger werden erwachsen, die Jünger werden selbstständig, die Jünger kommen die Verantwortung über. Jetzt gehen. Ich bin nicht mehr da, das heisst, ich bin schon da. Aber nicht mehr der mit Händen und Füßen. Händen und Füßen und Maul und Ohren, das sind jetzt ihr. Und jedem von uns sind Gaben geschenkt, die er einbringen kann in diesem grossen Auftrag. Nicht jeder wird das Gleiche machen, aber wir sind gefragt. Tja, können wir nur noch gehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich preise dich einfach für den Plan, den du mit dieser Welt gehabt hast. Es hat angefangen mit der Schöpfung. Und dann ist der Abraham auftaucht. Der Vater von unserem Glauben. Und dann war der Mose, der das Volk Israel aus der Wüste ins verheißene Land geführt hat. Herr, und dann ist es eine reiche Geschichte, wo wir nachlesen können, wie das funktioniert im Glauben mit dir. Und dann bist du gekommen. Und Herr, du hast den Plan vollendet. Und du hast die Kluft, die zwischen uns und dir, Vater, ist, überwunden. Die Sünde spielt nicht mehr die Rolle. Du hast sie besiegt, du hast zahlt dafür. Und wir dürfen eintauchen in die neue Welt durch die Vergebung, durch die Erlösung, durch das bewusste Ja zu dir, Jesus. Und du stattest uns immer wieder neu mit dieser Kraft aus, die wir brauchen, um genau das zu tun, was du gesagt hast. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen.